Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Heute möchten wir die frisch aktualisierte S2K-Leitlinie zu gastrointestinalen Blutungen diskutieren, gerade im Dezember 25 erschienen. Mein Name ist Petra Lünen und mein Gesprächspartner heute ist Professor Junel Trebitzka, Leiter der Klinik für Gastroenterologie an der Universitätsklinik Münster. Und lieber Herr Trebitzka, Sie haben gemeinsam mit Martin Götz die Leitlinie koordiniert. Stellen Sie sich doch mal kurz vor. Erstmal herzlich willkommen, Herr Trebitzka, natürlich.
Ja, vielen Dank, Frau Lünen. Ich bin auch sehr, sehr gerne heute hier zu Gast und stelle das auch im Namen von meinem Koordinator, Professor Martin Götz, stelle mich zur Verfügung für Fragen und gemeinsam ein bisschen über die Leitlinie zu plaudern.
Ja, wunderbar. Sie sind ja ganz vielen Leitlinien eigentlich involviert. Ich bin immer so positiv überrascht, dass man in Ihrer Position, wo Sie ganz viel anderes um die Ohren haben, sich immer noch der Leitlinienarbeit widmet. Das finde ich erstmal, muss ich sagen, eine ganz tolle Sache.
Ja, vielen Dank. Also ich denke, die Leitlinien begleiten uns und viele Fragen, die wir uns in der Klinik immer stellen, möchten wir natürlich auf breite Beine stellen und das bringen uns die Leitlinien. Die Evidenz, aber auch die Erfahrung von den verschiedenen Kollegen bringt uns das. Und tatsächlich, Sie haben gesagt, ich soll mich ja kurz vorstellen. Ja, also ich bin der Direktor der Medizinischen Klinik B in der Uniklinik in Münster, Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie und Infektiologie. Und für mich ist es die Endoskopie und insbesondere die Blutung eine enorm wichtige Aufgabe beziehungsweise eine Komplikation der Patienten beziehungsweise eine Erkrankung, die wir mannigfaltig auch adressieren müssen. Als Endoskopiker, aber auch als Viszeralmediziner. Da sind natürlich auch die Kollegen der Chirurgie und auch die Kollegen der Radiologie mit eingeschlossen.
Ja, eine große Leitliniengruppe. Und ich würde das gerne aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben. Wir reden heute über eine Notfallsituation und es ist wirklich eine super gelungene, super komprimierte Leitlinie. Ich finde, es sind tolle Algorithmen drin, gerade zum Einstieg irgendwie. Das präendoskopische Management, finde ich, war auch für mich super hilfreich in der Vorbereitung. Und es ist, glaube ich, auch wirklich eine Leitlinie, wo Evidenz und Erfahrung ziemlich nebeneinander stehen. Und gerade wir machen diesen Podcast ja auch viel für junge Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht noch nicht so lange im Berufsalltag sind, noch nicht so viele Notfallsituationen erlebt haben. Die Leitlinie ist super umfangreich, aber ich würde mich natürlich ganz gerne auch so ein bisschen auf diese praxisnahen Punkte konzentrieren und natürlich soll es auch um die wesentlichen Neuerungen gehen, die Sie jetzt in der Leitlinie publiziert haben. Ich würde mal einfach einsteigen. Patient kommt mit Blutung in die Notaufnahme. Was sind so die ersten Maßnahmen? Stichwort Anamnese. Das steht ganz oben in Ihrem Algorithmus. Wir gehen jetzt mal davon aus, der Patient ist soweit stabil, dass er auch ansprechbar ist. Bei der Anamnese, das wissen wahrscheinlich jetzt alle, geht es letztendlich darum, eine varikose von einer nicht varikösen Blutung zu unterscheiden. Ist das denn so einfach? Der Patient sagt ja nicht, kommt ja nicht rein und sagt, ich habe seit dann und dann eine Leberzirrhose, gerade so und so und so weiter. Was fragen Sie den denn? Wie kriegen Sie das denn in der Praxis wirklich raus?
Ja, Frau Lüden, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich meine, man hat diese bekannten klinischen Zeichen der Lebererkrankungen, wo man eine varikose Blutung eher vermutet, wie zum Beispiel Spider-Nevi oder man hat eine Cholestase, man sieht das in den Ikterus, in den Skleren oder in der Haut, aber das sind keine sicheren Zeichen, dass es eine varikose Blutung ist, weil auch in 40-50% der Patienten mit Leberzirrhose, es ist keine Varizenblutung im Vordergrund, sondern es ist eigentlich eine Ulkusblutung beziehungsweise eine nicht varikose Blutung im Vordergrund oder eine Zika-Blutung oder häufig sehen wir auch keine, eine okkulte Blutung, wie die so schön auch heißt. Von daher ist die Anamnese extrem wichtig, insbesondere auf die Medikamente. Ich glaube, das ist ein großes Ausrufezeichen, welche Medikamente der Patient genommen hat, weil wenn die in die Notaufnahme kommen, muss es mal rausfinden, was ist das Problem? Ist es wirklich eine Blutung? Wenn er mit klaren Zeichen einer Blutung, Melena oder aber Hämatochäsie oder mit Hämatemesis oder mit, wenn man dann quasi tearstühlig erbricht und so weiter, da sind dann, weiß man, okay, das ist ja wahrscheinlich eine gastrointestinale Blutung. Trotzdem, am Ende wissen wir es noch nicht, wenn wir nicht endoskopieren. Das heißt, auch in der Leitlinie, und das ist auch unsere erste Abbildung in der Leitlinie, führen wir wirklich die ersten präendoskopischen Management parallel auf. Sowohl für die Nicht-Varikose als auch für die Varikose ist es gleichbleibend. Bis zur Diagnose, wo wir sagen, okay, wie schwer ist die Blutung? Typischerweise ist eine varikose Blutung viel schwerer, viel Volumen wird verloren. Und dadurch werden die Patienten auch vegetativ, zeigen die Schockzeichen und so weiter. Das ist natürlich ein deutliches Zeichen, dass es vielleicht auch entweder eine massive nicht varikose Blutung ist oder aber eine Varizenblutung ist. Mhm. Und diese Varizenblutung natürlich muss man es anders behandeln. Mhm. Trotzdem am Ende müssen wir endoskopieren und dann wissen wir, war es eine Varizenblutung, war es keine Varizenblutung. Aber weil das Überleben der Varizenblutung massiv von dem präendoskopischen Management abhängig ist, würden wir bei jedem Patienten, der eine Leberzirrhose hat oder aber wo Varizen in der Vorgeschichte bekannt sind, würden wir vorab oder wo eine Vorderthrombose gesehen wird zum Beispiel im Ultraschall, weil das ist natürlich körperliche Untersuchung. Also wir haben über die Anamnese gesprochen, wo die Medikamente ganz wichtig sind, aber auch die körperliche Untersuchung, gegebenenfalls auch die Vitalzeichen, gegebenenfalls auch die ersten apparativen Untersuchungen. Also Ultraschall wird man häufig an Bedside gemacht. Wenn wir eine Vorderthrombose sehen, dann wissen wir, okay, das ist schon wahrscheinlich Varizenblutung. Da müssen wir Antibiotika geben, da müssen wir Telepressin geben, also Vasokonstriktoren geben. Mhm. Und diese zwei Maßnahmen sind wichtige Maßnahmen, die das Überleben verlängern. Und das schon vor der Untersuchung, vor der Endoskopie. Mhm. Und am Ende kann man es immer noch absetzen. Mhm. Falls aber doch wir eine nicht varikose Blutung vermuten, dann müssen wir auch Pantazol geben. Dann ist die Frage natürlich, okay, wann, aber Pantazol müsste man bei Varizenblutung wieder absetzen. Dann ist die Frage, wann fangen wir das eine, wann hören wir mit dem anderen auf? Deswegen haben wir das auch so strukturiert, dass es wirklich auch genau so steht, wir müssen als erstes Protonpumpeninhibitoren geben, wenn Zeichen einer Varizenblutung, Telepressin geben, Antibiotikum geben und dann nach der Endoskopie entscheiden, wie es weitergeht. Und danach, nach der Endoskopie, müssen wir gucken, gegebenenfalls PPIs absetzen bei Leberzirrhose oder aber Telepressin und Antibiotika absetzen bei Patienten, die keine Varizenblutung haben. Mhm. Also unterschiedlich handhaben.
Also ich habe schon überlegt, ob diesen Algorithmus, den Sie gerade auch erwähnt haben, wirklich damit startet ja die Leitlinie, ob wir den nicht mal als Handout von der DGVS rausgeben sollen, weil sowas müsste man sich eigentlich in jede Notaufnahme müsste man sich das eigentlich hängen, weil es wirklich eine total wie eine SOP eigentlich ist, die da sehr klar durchguidet.
Da steht auch MCP drin oder aber Erythromycin und das ist wieder auch häufig Frage von den Kollegen, okay, wir haben jetzt mit Erythromycin angefangen, das ist nicht das Antibiotikum, was wir meinten. Wir meinten eigentlich ein Antibiotikum, was eigentlich auch eine potenzielle Infektion, Einschwemmung auch behandelt. Erythromycin wird eigentlich nur für die Magenentleerung gegeben. Das heißt, das muss man sicherlich nicht fortsetzen. Man kann es ja vorher geben und dann muss ich auch sagen, das haben wir auch Professor Götz ebenfalls und wir haben viel darüber diskutiert und auch Frau List, die da uns auch bei der Erstellung der Leitlinie auch massiv unterstützt hat, muss ich auch hier lobend erwähnen. Mhm. Wir haben darüber diskutiert, wie wir das jetzt hier, wie wir dieses Flowchart jetzt hier sinnvoll aufteilen und am Ende sind wir der Meinung, eigentlich innerhalb von 6 Stunden nur im Schock, ab 6 Stunden, zwischen 6 und 24 Stunden bei Patienten, die eine schwere Blutung haben und innerhalb von 12 Stunden bei Patienten, die eigentlich eine vermutete Varizenblutung haben. Das heißt, eigentlich muss man sagen, innerhalb von 6 Stunden müssen wir, also immediate, also sofortige Endoskopie, die Endoskopie hat immer Zeit, dass wir den Patienten stabilisieren. Das ist, glaube ich, eine wichtige Message.
Ja, total, total. Es ist eine sehr wichtige Message. Ich würde das gerne für mich auch selber nochmal auseinanderklamüsern. Sie haben ja gerade sehr ausführlich besprochen bei der varikösen Blutung, welche Therapiemaßnahmen dann auch vorzeitig vor der Endoskopie stattfinden müssen, Telepressin, Antibiose und so weiter. Ich würde noch gerne mal zurück auf die nicht variköse Blutung, denn da haben Sie auch eine neue Empfehlung jetzt gegeben, dass man da auch risikoadaptiert entscheiden kann. Ich gehe nochmal in die Situation des jungen Assistenten, der in der Notaufnahme ist, jetzt einen kreislaufstabilen Patienten mit einer oberen GI-Blutung ist, die nicht varikös ist. Er hat das dann, hoffentlich kann er das anamnestisch so klar einordnen. Dann muss der ja nicht sofort seinen Oberarzt anrufen oder was? Wie ist das Management dann?
Genau, also Oberarzt anrufen muss man immer, denke ich. Man muss ja die Patienten besprechen. Da kommt ein neuer Patient. Die Ersteinschätzung muss erfolgen. Und da ist die Frage natürlich, okay, muss ich jetzt sofort rein? Mhm. Und soll ich jetzt die Pflegekraft anrufen, damit wir quasi Endoskopiepflege und auch Endoskopiearzt in die Klinik kommen? Was eigentlich auch zu Ressourcen natürlich Schonung auch kommt, wenn das jetzt nicht notwendig ist. Und deswegen sind wir da, glaube ich, auch sehr detailliert noch in die Diskussion gegangen mit den Kollegen. Also vor allem, wir sprechen von schweren Fällen, da muss man eigentlich immer rein. Bei leichten Fällen, man muss eigentlich innerhalb von bis zu 24 Stunden. Und wir haben da auch ganz klar eine Choose Wisely-Empfehlung abgegeben, was das angeht. Also, dass die Patienten, die hämodynamisch stabil sind und einen zum Beispiel vermutete untergastrointestinale Blutung haben, weil die zum Beispiel ein bisschen Hämatochäsie haben oder gegebenenfalls ein bisschen Blut bei dem Toilettengang haben und so weiter, die können 24 bis 72 Stunden sogar untersucht werden. Mhm. Und dann muss man erstmal ganz in Ruhe vorbereiten. Für eine Koloskopie zum Beispiel. Für eine Gastroskopie, da ist die Grenze ein bisschen niedriger, also die Schwelle ein bisschen niedriger. Eine Gastroskopie kann man schon vorher machen. Aber wenn wir bei den nicht varikösen Blutungen bleiben und wir sagen, wir haben Risikofaktoren. Aber die Risikofaktoren sind natürlich auch in dem Glasgow-Bletchford-Score abgebildet. Und der, wenn er 12 Punkte oder mehr aufweist, dann sollen wir in den nächsten 24 Stunden reingehen. Aber auch hier 6 bis 24 Stunden. Weil unter 6 Stunden haben wir keinen Benefit, da hat der Patient keinen Benefit, sondern wir brauchen eine gute Diagnostik, Labor, apparativ. Und erst dann können wir mit der invasiven Diagnostik weiterführen, um zu sehen, was los ist. Da ist auch die Frage, starkes Erbrechen, ist der Ösophagus noch mit dem Magen verbunden oder haben wir da eine Ruptur und so weiter. Das wäre zum Beispiel eine Kontraindikation für eine Endoskopie und so weiter. Also es gibt schon verschiedene Sachen, die wir schon vorab auch je nachdem ausschließen können. Aber die Patienten, die natürlich hämodynamisch stabil sind, können natürlich auch innerhalb von 24 Stunden untersucht werden, 6 bis 24 Stunden, nur wenn die Risikofaktoren aufweisen. Ja.
Ja. Also finde ich eine ganz wichtige Botschaft, dass man auch eben als junger Assistent da die Nerven behalten kann und sich wirklich an dieses präendoskopische Management hält und nicht überreagiert. Jetzt würde ich gerne nochmal auf den Fall kommen, dass es ein Patient mit hämodynamischer Instabilität ist, den Sie vor sich haben, den der junge Assistent vor sich hat, vielleicht mit massiver Hämatochäsie. Da steht jetzt alles auf untere GI-Blutung, aber ich muss die obere GI-Blutung ja auch ausschließen. Wie ist denn da so dann der Algorithmus? Also wann fange ich womit an?
Also bei hämodynamisch stabilen Patienten kriegen eine Koloskopie innerhalb von 24 bis 72 Stunden, das ist klar. Die Patienten, die instabil sind, hämodynamisch instabile Patienten, die eine ausgeprägte Hämatochäsie zeigen, sollten zuerst eine ÖGD bekommen und zwar auch innerhalb von 24 Stunden und vor allem eine CT vorher. Und dann, also ÖGD oder CT, ÖGD und dann später die Kolonoskopie und das auch sofort vorbereiten. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die hämodynamische Instabilität, der klinische Blick, die klinischen Parameter sind hier extrem wichtig. Patienten, die zum Beispiel kommen und haben einen Score, die eigentlich eher niedrig ist, also Glasgow-Bletchford-Score 0 oder 1 oder Oakland Score unter 8 oder niedriger für die untere gastrointestinale Blutung beziehungsweise für die obere gastrointestinale Blutung, dann kann man eigentlich auch, die sind niedrig Risiko und man kann die sogar auch im Verlauf untersuchen. Also man muss nicht sofort den Oberarzt anrufen, sondern man kann den nächsten Tag ganz in Ruhe abwarten und dann das im Tagdienst quasi besprechen. Dann hat man dann natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Und die Leitlinie stützt das natürlich auf Daten, die schon publiziert worden sind. Und da sind auch harte Daten mit nicht nur Erfolg der Endoskopie, sondern aber auch mit Überleben. Und wir wissen ja auch, dass Patienten, die multimorbide sind, in der Regel viele Medikamente und so weiter nehmen und dann sehr stark profitieren von einer etwas, sagen wir mal, reflektiertere Herangehensweise an den Patienten. Eine sehr abrupte, schnelle Endoskopie wird wahrscheinlich dem Patienten auch nicht viel bringen, wenn er dann in der Zeit aspiriert oder eine andere Problemsituation nicht erkannt wird, sondern man hat sich wirklich nur auf die ÖGD fokussiert. Leider sind das Patienten Blackbox, die kommen rein in die Notaufnahme, da weiß man erstmal nicht, was los ist.
Ja. Absolut. Ich würde noch mal einmal kurz auf das Angio-CT zurückkommen, was Sie vorgeschlagen haben in der Diagnosereihenfolge Gastro-Angio-CT und dann die Koloskopie. Was genau bringt die? Warum hat die so an Mehrwert gewonnen, die Angio-CT?
Ja, also insbesondere bei Patienten, die instabil sind und eine ÖGD bekommen haben und wir sehen, dass wir da nichts verbessern können. Also wir sehen da keine aktive Blutung zum Beispiel und dann gehen wir davon aus, dass eigentlich hier eine Koloskopie, bis man den Patienten vorbereitet hat, wenn die instabil sind, dann ist die Frage natürlich, es blutet ja weiter. Und die Angio-CT hat natürlich den großen Charme, dass wir dann im Anschluss eine Angiografie machen können und endoluminal quasi, beziehungsweise vaskulär, endoluminal vaskulär, wir über eine Angiografie die Blutung stoppen können. Und das machen wir auch sehr gut. Also ich glaube, so ähnlich wie bei uns in unserem Zentrum in UKM, wird das auch in anderen Zentren gemacht. Wir schließen uns kurz, sehr schnell mit den Kollegen der interventionellen Radiologie und die gucken sich die Bilder an und wir sagen, okay, da ist zum Beispiel die Gastroduodenalis, da ist eine kleine Blutung, die kommt und wir sehen im Dünndarm oder wir sehen im Kolon an der Fahne, dann ist das eine massive Blutung, dann würden wir sagen, okay, die hämodynamische Instabilität kommt am ehesten auch durch die Blutung und dann würden wir das dann quasi auch angiografisch angehen und erst im zweiten Schritt dann endoskopisch. Oder aber chirurgisch, dann muss man natürlich in der Viszeralmedizin dann auch sich gut absprechen. Wir hatten letztens einen Fall, ein Patient kam mit einer Blutung, das war postoperative Blutung nach Leistenhirne woanders und wurde zu uns gekommen. Wir haben dann auch geschaut, wir haben nichts gefunden und dann haben die eine Angio-CT gemacht, also wir haben im oberen gastrointestinalen Trakt nichts gefunden. Angio-CT, da sieht man genau, dass wir da quasi eine Blutung aus dem Kolon hatten und dann haben wir nochmal geschaut, ob das jetzt noch ein vaskuläres Problematik, also dann haben die gekeult. Dann haben wir eine vaskuläre Problematik noch ausgeschlossen, ob es doch nicht eine Ischämie war noch zusätzlich. Und dann haben wir koloskopiert, aber erst 2-3 Tage später, als er stabil wurde. Und am Ende haben die Kollegen der Chirurgie ihn operiert. Und die haben wirklich eine Kolonperforation, die iatrogen war und so weiter, dann adressiert. Das ist ein ganz frischer Fall von einem Patienten. Ja, aber das zeigt auch wieder, wie man so ins Dunkeln tappern kann. Ja. Und wie, dass man da so ein bisschen diese diesen Gas ein bisschen rausnehmen soll und ein bisschen reflektieren. An den Patienten herangehen soll, weil wir behandeln nicht die Blutung, wir behandeln den Patienten.
Den müssen wir
überbrücken, den müssen wir besser machen.
Jetzt weiß ich ja nicht, ob Sie überhaupt noch angerufen werden, aber ich unterstelle das jetzt einfach mal und es ist ein junger Assistent. Gibt es eine Konstellation? Also er hat einen blutenden Patienten in der Notaufnahme, wo Sie sich vorstellen können, der kann auch wieder nach Hause, den müssen wir gar nicht stationär aufnehmen? Oder ist da eigentlich grundsätzlich aufnehmen und in die Frühbesprechung und in Ruhe überlegen?
Also die Konstellation ist, dass die keinen HB-Verlust haben, HB über 13 ist, das kann man ambulantisieren. Über 13, 14 keine aktive Blutungszeichen, da kann man in Ruhe eine ÖGD machen im Verlauf und dann gegebenenfalls eine Koloskopie im Verlauf. Viele Patienten, werden angerufen oder die kommen in die Notaufnahme auch aus Angst. Und doch, also es gibt Situationen, Glasgow Bletchford Score 0-1, das kann ambulant laufen. Das sind Patienten, die ohne signifikante HB-Abfall und da sind Patienten, die eigentlich kann man eine ÖGD im Verlauf machen.
Einplanen.
Ganz kurz vielleicht würde ich gerne auf die Tabelle 6 in der Leitlinie darauf hinweisen. Tabelle 6 in der Leitlinie ist das Timing der Endoskopie, also die Zeiten. Und wir haben mehrere Scores für die obere, für die untere gastrointestinale Blutung haben wir aufgeführt. Ja. Und ich glaube, die klinischen Settings, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann darüber nachdenkt.
Ja, absolut. Die haben Sie ja zum Teil jetzt gerade auch erwähnt. Das ist auch eine super hilfreiche Tabelle, um also wenn ich meine Befunde dann erhoben habe, nochmal so eine vernünftige Risikostratifizierung für die unterschiedlichen Blutungsquellen machen zu können. Ich bin über eine Empfehlung so ein bisschen, nicht gestolpert, aber die fand ich spannend. Die lautet, ein in der Notfallendoskopie erfahrener Arzt soll anwesend sein. Wann bin ich denn erfahren in der Notfallendoskopie? Wie bilden Sie Ihre Leute aus, bis Sie sie dann alleine?
Ja, also wir haben jetzt, insbesondere seitdem ich in Münster bin, sind knapp 4 Jahre, haben wir wirklich sehr viele Gedanken gemacht, wie wir die Kollegen der Endoskopie ja in einem Haus der Maximalversorgung, wie wir die ausreichend klinisch ausbilden und auch so fit machen, dass sie auch in der Notfallsituation alles richtig machen können. Und tatsächlich, wir haben mit einem mehrstufigen Modell begonnen. Wir haben einen Endoskopie-Simulator, den die erstmal, bevor die überhaupt am Patienten sind, erstmal an dem Simulator die ganzen Module abarbeiten, Gastrokolo, Blutung, auch für RCP und Endosone und so weiter. Das ist das Erste. Das Zweite wäre natürlich, wir haben auch Kooperationen mit Kollegen, mit niedergelassenen Kollegen, wo wir die Ausbildung auch gemeinsam machen. Ein großes MVZ, wo wir dann auch, Portal 10 nennt sich das, mit Professor Lügering, da haben wir auch einen guten Austausch. Das heißt, da werden auch viele Kollegen dann ausgeliehen, beziehungsweise die werden dort auch ausgebildet zum Teil. Also einige bei uns, andere dort. Und wir versuchen die Kollegen, wenn die hier in die Endoskopieausbildung kommen, dass die ganzen Polypektomien, die Clip-Versorgung, die Injektionen vorher geübt haben, die Varizenligaturen vorher geübt haben, Hämospray-Anlagen und so weiter. Also die wichtigsten Notfallsituation muss vorher im Trockenen geübt werden, im Simulator und auf der in Tagdienst, wenn wir zum Beispiel eine Blutung haben. Das ist ja nicht so häufig, aber auch nicht so selten. Gegebenenfalls nach Polypektomie kann man ja auch immer so einen Clip platzieren, dann hat man schon die ersten Erfahrungen und so weiter. Es ist immer anders. Also ich kann mich erinnern an meine erste Endoskopie, meine ersten Rufdienstendoskopie, das war eine Lazeration im Esophagus, das werde ich auch nicht vergessen, war eine massive Blutung, da habe ich auch meinen Kinderhintergrund angerufen. Also wir haben dann auch so mehrere Hintergründe und dann haben wir wirklich dann auch, das war eine massive Blutung aus dem Esophagus, aus einer Lazeration im Esophagus durch eine Tablette, also Bolus. Und dann haben wir den Patienten noch erstmal intubiert und wie das ihm üblich ist, auftransfundiert und so weiter. Und erst dann wirklich mit einem Over-the-Scope-Clip, und das ist auch eine Erneuerung der Leitlinie jetzt, auch wirklich versorgt. Das auch vor mehreren Jahren, vor mehr als 15 Jahren haben wir das so gemacht, weil die Daten sind jetzt auch so, dass wir das auch empfehlen. Das heißt, auch in der First Line kann man auch einen Over-the-Scope-Clip applizieren heutzutage.
Das ist neu, ne? Das ist neu, dass die Leitlinie jetzt sagt, Erstlinie geht auch. Es ist nicht.
Wir haben die Daten jetzt.
Genau, also die Daten gibt es. Ja, können Sie da noch zwei Worte zu sagen, vielleicht zu den Daten?
Ja, gerne. Also wir haben ja die Sting-Studie und die haben ja deutlich gezeigt, dass eigentlich die primäre Over-the-Clip-Applikation sowohl die Blutungs Dauer, als auch die Reblutung, als auch das am Ende auch das Überleben deutlich verbessert hat. Und das ist wirklich etwas, was man bei schweren Blutungen, wo applikabel ist, sollte man das auch wirklich überlegen. Also jetzt nicht unsortiert überall, weil das ist natürlich auch eine Fehlplatzierung ist schlecht, aber das ist auch etwas, was man eigentlich auch üben muss, auch eine OTSC-Klammer-Applikation.
Jetzt sind wir schon mitten in der Therapie der Blutungen. Das wollte ich eigentlich Thomas Rösch überlassen, weil ich da jetzt nicht ganz so firm bin, wie er auf jeden Fall. Trotzdem, jetzt haben wir über die Therapie der nicht varikösen Blutung, über den Stellenwert, den gestiegenen Stellenwert eigentlich des Over-the-Scope-Clips gesprochen. Wahrscheinlich muss man das nochmal mit einem Endoskopiker wirklich richtig einordnen. Trotzdem, eine wesentliche Neuerung gibt es auch bei der Therapie der GI-Blutung bei portaler Hypertension. Und da geht es um das Management von Risikovarizen. Da hat Heiner Wedemeyer mir mal auch im Rahmen einer Vorlesung hat er mal einen sehr interessanten Fall vorgestellt, was mir gar nicht so klar war und was jetzt auch gar nicht so zur Notfallsituation passt, aber dass ich eben Patienten, die Varizen haben, vielleicht auch schon mal geblutet haben, dass ich da sozusagen ein Management dieser Risikovarizen mache. Wie gehen Sie daran? Was gibt es da für Indikationen? Also gibt es da auch eine Art Score oder Befund, den ich vorliegen haben muss? Vielleicht da noch auch zwei Worte, weil das ja auch nochmal ein Kern neuer Empfehlungen in der Leitlinie war, glaube ich.
Ja, genau. Also das ist auch einer von den Erneuerungen in dem Kapitel 5, wo wir die Behandlung der gastrointestinalen Blutungen in der varikösen Blutung ja neue Empfehlungen gebracht haben, die natürlich auch gemeinsam mit der Leitlinie Leberzirrhose, die jetzt gerade erstellt wird, auch abgesprochen ist. Wir sehen da eine ganz klare Empfehlung Richtung nicht selektive Beta-Blocker. Das heißt, sobald die Patienten Esophagusvaritzen haben, überhaupt haben Esophagusvaritzen, sollte man einen nicht selektiven Beta-Blocker geben. Warum? Weil wir, was ich ja vorhin gesagt habe, wir behandeln nicht nur die Blutung und das Blutungsrisiko, sondern wir behandeln den Patienten. Und wir wissen, dass durch die Beta-Blocker das Überleben verbessert wird, dass die Dekompensation verzögert wird, dass die Patienten davon profitieren, auch wenn die nicht geblutet haben. Ja, und auch wenn die nicht High-Risk-Varizen haben. Bei den High-Risk-Varizen ist natürlich die Frage, ob man auch nicht endoskopisch rangehen kann. Das ist auch eine Kernempfehlung. Allerdings wäre ich immer, bevor wir eine endoluminale Therapie machen mit Ligaturtherapie, wo wir die Schleimhaut und so weiter verletzen, wäre ich auch immer für eine medikamentöse Therapie, die wir typischerweise bei Patienten, die keine Vorderthrombose haben, das nenne ich auch explizit, mit Carvedilol beginnen. Carvedilol ist natürlich eine sehr wirksame Medikation, die nicht nur die Beta-1 und Beta-2-Rezeptoren blockiert und dadurch den Druck in der Vorderader senkt, sondern auch die Alpha-1-Rezeptoren auch partiell blockiert und dadurch auch den Widerstand in der Leber senkt. Das heißt, wir haben zwei Effekte, einen extrahepatischen Effekt, dass das Cardiac-Index gesenkt wird, dass die Gefäße im Spinalis-Gebiet kontrahiert werden und dadurch drosseln wir den Zustrom in die Vorderader, aber wir relaxieren auch die Lebergefäße durch diese Alpha-1 partielle Blockade und dadurch haben wir eine höhere Senkung als bei dem typischen Propranolol. Das heißt, Carvedilol würde der First Line sein, wenn die Patienten keine Kontraindikationen haben. Wenn die Kontraindikationen haben und Hochrisikovarizen haben, dann wäre ich auch für eine Primärligatur bei den Patienten. Aber diese Varizen, wir wissen ganz genau, die Patienten profitieren von nicht selektiven Beta-Blockern im weiteren Verlauf, der Patient an sich profitiert und wenn wir die Krampfadern sehen, die Risiko, High Risk sind, die sollte man endoskopisch auch behandeln.
Und gibt es da auch Daten, also ab wann also Risikovarizen endoskopisch behandelt werden sollten, also in der Prävention sozusagen?
Grad 3 und 4 Varizen natürlich, nach Paket sollen behandelt werden, also sind gelten als High-Risk-Varizen. Und die Ligaturtherapie versus Carvedilol oder Propranolol, insbesondere Carvedilol, ist nicht überlegen. Das heißt, die Ligaturtherapie würde ich als Reserve nehmen bei den Patienten. Und ich würde als erstes mit nicht-selektiven Beta-Blocker anfangen. Wenn wir Kontraindikationen für nicht-selektive Beta-Blocker haben, dann kann man sicherlich es legieren. Und da natürlich auch eine schwere Leberschaden, das heißt Child-Pugh B und C, wäre natürlich auch Indikationen für eine primäre Ligaturtherapie. Oder aber nicht selektive Beta, also eine primäre Therapie für Patienten mit Beta-Blocker. Baveno 7 Leitlinien, die sind ja alle 5 Jahre. Dieses Jahr, wir haben jetzt in 6 Wochen sind wir bei Baveno wieder dabei. Das ist jetzt wieder schon soweit. Haben sogar empfohlen, dass jeder Patient mit einer Leberzirrhose und einer klinisch signifikanten portale Hypertension nicht selektiver Beta-Blocker nehmen soll. Allerdings, da muss man sagen, es gibt nur eine Studie, die das gezeigt hat, dass die einen Überlebensvorteil haben. Aus unserer Sicht, aus der Leitliniengruppensicht im Konsens wurde das jetzt auch nicht ausreichend empfohlen, um wirklich allen Patienten direkt nicht selektive Beta-Blocker zu geben, sondern nur den Patienten, die Oesophagusvarizen zeigen. Weil vor allem diese Subgruppe, auch in der Studie, hat natürlich einen großen Vorteil gezeigt.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Kollegen von der Leberzirrhose nicht vorgreifen, weil die kommt ja auch in ein paar Wochen, hoffe ich, und die müsste ja auch noch was zu erzählen haben.
Gut, die Predesti-Studie ist natürlich vor allem für die Zirrhose. Allerdings die nicht selektiven Beta-Blocker ist natürlich Baveno, die jetzt auch wieder erneuert wird. Baveno 8 kommt ja jetzt.
Okay. Ein Riesenthema würde ich noch aufmachen. Gerinnungsstatus Antikoagulantien. Das ist ja tatsächlich immer auch so meine Praxiserfahrung ist schon echt ein paar Jahre her, aber ich erinnere mich, dass das immer so ein anstrengendes Thema war, wo es irgendwie wenig Ordnung gab. Und da finde ich, liefert die Leitlinien auch eine super schöne Tabelle, eine super schöne Übersicht. Einmal für den Status Gerinnungsstörung, aber auch für den Status, es liegt eine Antikoagulation vor. Ich will die jetzt nicht im Detail besprechen, aber vielleicht gibt's da mal, können Sie da einfach mal so eine praktische Take-Home-Message formulieren. Wie gehe ich das Thema an? Wie gehe ich das Thema Gerinnungsstatus und Antikoagulantien an, wenn ich den Patienten in der Notaufnahme habe?
Wenn wir Patienten in der Notaufnahme haben und eine Blutung hat, spielt das mal der Gerinnungsstatus überhaupt keine Rolle für die Endoskopie. Das heißt, wir können die Endoskopie machen, ohne dass wir auf die Laborwerte, was Gerinnung angeht, zu machen. Allerdings kann natürlich der weitere Verlauf muss beachtet werden. Ne? Also die Frage ist, haben die Patienten eine Plättchenhemmung, haben die Patienten eine Antikoagulation? Und es gibt eine Tabelle, wird auch deutlich gemacht, wie wir dann mit der Medikation auch vorgehen sollen. Das ist die Tabelle Nummer 7, die mögliche Antagonisierung der Patienten. Und dann sollen wir natürlich auch, je nachdem, was die Patienten bekommen, kann man das natürlich antagonisieren, insbesondere wenn die Patienten instabil sind.
Aber eben nochmal jetzt, das heißt, im präendoskopischen Management spielt das keine Rolle, sondern im Verlauf.
Im Verlauf, oder? Genau. Also natürlich, je nachdem, wann die Endoskopie ist, kann man das natürlich, aber ich meine, wenn der Patient einen DOAC hat, wird er auch häufig, das ist ja auch Zunahme der DOACs, kann man natürlich an Dexanet Alpha geben, bei zum Beispiel Apixaban oder Rivaroxaban oder aber Edoruxtumab geben bei Patienten, die Dabigatran bekommen. Die Schemen sind dort und da wird man auch sehen, dass das innerhalb von 6 Stunden, das hängt auch immer davon ab, wie das wird. Häufig wirkt das ja auch nicht mehr. Ich habe mir auch mal eingewohnt zu sagen, okay, Makomar-Patienten, weil früher hatten wir ja viel Makomar-Patienten. Bei Makomar-Patienten habe ich die Kollegin der Gerinnungsphysiologie mal gefragt, wie wir das da vorgehen sollen, ob wir jetzt Vitamin K geben sollen oder nicht. Der meinte, es spielt keine Rolle jetzt. Also eigentlich, das wird bluten und irgendwann hört es auf zu bluten oder sie stillen die Blutung. Das heißt eigentlich, was wir machen müssen, ist den Patienten stabilisieren, die Blutung behandeln in dem Moment, wenn das die Blutung ist, dass der Destabilisierungsfaktor ist. Und dann kann man darüber nachdenken, okay, wie geht es weiter für den Patienten. Ja. Wir müssen auch wissen, dass diese Patienten, wenn die jetzt eine Antikoagulation haben, dann haben die auch eine Indikation für eine Antikoagulation. Das heißt, das hängt auch davon ab, ob das jetzt eine mechanische Aortenklappe ist oder Mitralklappen ist, was wir damit behandeln, oder ob es einfach nur Vorhofflimmern, Sekundärprophylaxe oder Primärprophylaxe für Vorhofflimmern, das ist was anderes. Also von daher, Das ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Also klinische Einschätzung ist extrem wichtig. Mhm. Und da steht auch genau drin in der Tabelle, wie man das...
Mhm. Ja, also ich glaube für mich so die Take-Home-Message, es gibt das klare präendoskopische Management, was wir ausführlich beschrieben haben, die Endoskopie und dann in der Zeit, die dann noch bleibt, mache ich mir Gedanken über den Gerinnungsstatus und optimiere dann aber individuell, je nachdem, genau. aus welchen Gründen genau. der Patienten...
Transfusion ja, aber vor allem EKs. Also vor allem EKs oder Thrombozyten, wenn die Thrombozyten sehr niedrig sind und so weiter. Also es sind verschiedene Faktoren. Und erst dann sukzessive in der Therapie.
Herr Trebitzka, alle Fragen auf meinem Zettel sind beantwortet. Haben wir was Wichtiges vergessen in der Leitlinie, was wir unbedingt noch ansprechen sollten?
Nein, ich denke, was wir versucht haben, ist, dass die Leitlinie ein Manual, ein Handbuch für die Kollegen der Notaufnahme ist. Deswegen haben wir das auch so aufgebaut. Und dass ein roter Faden da ist und wir sind auch immer sehr auf Erneuerung sehr interessiert und wir haben versucht, das die aktuelle Literatur abzubilden in der Leitlinie. Aber ich glaube, man kann auch sehr viel in die Richtung auch untersuchen und forschen. Also von daher denke ich, wir sind dann weiterhin mit den offenen Augen.
Bewerbungen bitte direkt an Sie, ja. Herr Trebitzka, Leute, die da noch Forschungslust sehen und so weiter. Sie haben bestimmt jede Menge Themenvorschläge.
Gerne. An mich oder an Professor Götz?
Und Herr Götz, genau. Ich würde auch nochmal betonen, also ich fand, dass die Leitlinie unheimlich stark an realen Abläufen sich orientiert hat. Und das war auch für mich super hilfreich. Und ich glaube, genauso soll eine Leitlinie sein. Natürlich in der Notfallsituation ist es immer noch ein bisschen einfacher, als wenn man so ein sehr komplexes Thema wie die Autoimmun-Lebererkrankungen aufruft. Ich finde sie super gelungen. Mir hat das Gespräch super Spaß gemacht, Herr Trebitzka. Es war ganz toll und ich freue mich schon auf Ihre nächste Leitlinie und vielleicht treffen wir uns dann nochmal zum Gespräch.
Herzlichen Dank, Frau Lünen, und von mir auch vielen Dank für die Möglichkeit und ja, viel Erfolg.
Danke, danke und allen Hörerinnen und Hörern. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.